Bevor es losgeht, einmal Werbung in eigener Sache. Bei Lemken sind die Blue Deals gestartet. Das bedeutet, höchste Präzision trifft auf maximale Ersparnis. Wo du am besten sparen kannst, erklärt dir dein Händler vor Ort oder schau unter lemken.com/bluedeals.
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit mir und Johannes Kisters am Montagmorgen. Guten Morgen, Johannes, wie geht's dir?
Guten Morgen, Carina Dünchem. Wie geht's dir heute am Montagmorgen?
Und mir geht's eigentlich erstaunlicherweise gut. Ich habe die letzten zwei Wochenenden so oft an dich gedacht, weil wir hatten ja vorletztes Wochenende unsere Karnevalssitzung, 3 Tage, Freitag, Samstag, ja. Sonntag und auch dieses Wochenende, also vergangenes Wochenende Auftritte. Und also ich kann nicht bestätigen, das, was du die letzten Male in den Podcast-Folgen gesagt hast oder dich alt angehört hast. Also ich habe tatsächlich gut durchgehalten. Wir haben bis morgens 6:30 noch gefeiert und das ganze Wochenende. Und Gott sei Dank, ich klopfe sofort auf Holz, bin ich auch noch fit. Also im Moment geht's ja echt reihum und mit Karneval verteilt sich das ja noch schöner. Aber noch, ich will es nicht so laut schreien, wenn ich...
Ja, dann erst mal herzlichen Glückwunsch, Carina, dass du noch fit bist. Ja. Ich glaube tatsächlich, also ich glaube, im Moment sind so viele Leute einfach krank im Umfeld. Also auch hier bei Lemken sind viele Leute mit Grippe krank und bei meinen Kindern im Kindergarten sind irgendwie die Hälfte der Leute krank. Also da kannst du wirklich froh sein, dass man nach so einem intensiven Feierwochenende dann noch fit ist. Meistens hat man das ja wirklich in den Orten immer, wenn so eine Party da ist oder so eine Karnevalssitzung wie bei euch, dass dann auch der halbe Ort nachher krank ist, weil alle sind da ja da und sind den gleichen Keimen ausgesetzt und so. Das ist ja schon immer so ein lustiges Phänomen, dass womit man dann eigentlich auch immer rechnen kann, dass dann irgendwie bestimmte Sachen ausfallen, weil zu viele Leute krank sind oder so.
Ja, ist wirklich wahr.
Ja, und natürlich auch schön, dass du so lange durchgehalten hast, Carina. Wenn ich jetzt schon höre, dass du bis 6:30 feiern warst, also schön.
Ja, ich muss gerade auch wirklich sagen, also ich bin jetzt auch voll drin. Am Anfang war es auch so ein bisschen wie mit Weihnachten, ne? Kommt ja dann immer alles plötzlich und dann hast du erstmal so, dass du denkst, so, boah, ich bin noch gar nicht bereit. Aber wir haben uns echt gut eingefunden und jetzt bin ich auch voll drin und es ist auch gerade echt schön, einfach auch mal wieder so ausgelassen zu feiern und einfach auch mal wieder was Schönes zu erleben. So, also
ja, kann ich mir vorstellen. Ist denn bei euch auch, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, so eine Tradition, dass man dann noch irgendwo hingeht zum Eierbraten? Also bei uns heißt das Eierbraten, dass man irgendwo, kennst du das? Kennst du nicht? Also das geht, also bei uns ist das so, wenn du jetzt dann irgendwo feiern gehst und dann ist die Fete jetzt zu Ende oder die Party oder was auch immer, die Sitzung und dann sagt man, komm, wir gehen jetzt noch irgendwo zu einem nach Hause und dann wird noch Rührei gemacht in der Pfanne. Alle, weil man hat ja meistens noch nicht genug getrunken und braucht dann ja noch was zu essen und dann werden Eier gebraten und dann sieht meistens die Küche nachher aus wie Hulle, weil die Eier überall dann sind und gibt's das bei euch wirklich nicht?
Ja, also wir haben das schon auch so im Privaten das ein oder andere Mal gemacht.
Im Privaten Grüße, natürlich jetzt schöne nicht Grüße, mit allen. Ne?
Ja, schöne Grüße an der Stelle an Jan, der auch meine Küche hier morgens um 6 schon verhunzt hat nach einer Party und wir dann noch Nudeln mit Eier gemacht haben in der Pfanne. Also ja, klar, aber es ist jetzt nicht so Gesetz oder dass es irgendwie Tradition ist oder dass es irgendwie immer so ist. Manchmal kommt das dann im Sausebraus so, dass man dann irgendwie noch bei irgendwem landet. Das ist natürlich so, wenn man mal wieder kein Ende findet. Und da bin ich auch leider manchmal bekannt für, die Tür mit abzuschließen.
Ja gut, aber wenn du auch noch dann immer so fit bist so morgens, aber es war noch nicht hell dann.
Als ja so. Doch, 6:30 ist ja schon, also hell ist jetzt übertrieben, ja, aber man merkt Sonne, ja schon, es wird jetzt, nee, die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber es dämmerte schon und man merkt das ja jetzt auch wirklich, dass es morgens wieder früher hell ist, da ist man auch gleich motivierter und ich muss auch dazu sagen, ich habe ja, also einen großen Dank an meinen Körper, ich katere ja nie, ne, also ich kenne ja keinen Kater, ich merke zwar dann, wenn ich zu wenig geschlafen habe, dass dann irgendwann so ein Tiefpunkt kommt, das schon. Aber so richtig Kater, das so wie manchen Leuten, denen es dann richtig schlecht geht mit Kopfschmerzen, Übelkeit und so, ein Hoch auf meinen Körper, nee, das habe ich Gott sei Dank nicht.
Nie Kopfschmerzen?
Nee. Boah. Also Kopfschmerzen, ja, aber nicht vom Alkohol. Ich bin da anderweitig gestraft. Ich bin ja auch so ein Migränepatient. Patient. Also ich kenne schon auch, ich weiß, was Kopfschmerzen sind, aber ich habe das in der Regel nicht nach einem
Wochenende
mit ein oder anderem Kaltgetränk.
Und du kannst auch am nächsten Morgen ganz normal so essen immer.
Ja.
Alles gut. Ja. Da bin ich auch, Gott sei Dank, ich brauche dann eher immer morgens was zu essen, als wenn ich nichts essen kann. Ja, aber ich kenne auch einige Leute, das ist immer dann sehr lustig, wenn man dann morgens irgendwie dann die dann sieht und die können nichts essen, auch den ganzen Tag dann nichts essen. Und du bist dann, denkst du eigentlich von morgens bis mittags dann, wo kann ich jetzt nochmal noch was essen gehen? Irgendwo Döner essen?
Ja, ich bin auch echt nicht der Frühstücker, ne? Also ich frühstücke eigentlich so gut wie nie, also unter der Woche schon dreimal nicht, aber nach so einem, nach so einer langen Nacht, auch da kann ich, da habe ich morgens auch Hunger, also dann brauche ich auch was.
Ja. Ja. Ja, das zehrt natürlich auch an den Kräften, wenn man da so lange unterwegs ist, Carina. Mhm. Also viel zu dem Thema. Aber schön, dass du wenigstens an mich gedacht hast, dass ich so ein Alter, also mich so alt fühle und du dagegen nach der blühende Leben bist, Carina.
Ja, irgendwer hat auch zu mir gesagt, wie hältst du das eigentlich durch? Und dann habe ich aber auch gesagt, man ist es ja auch in einer gewissen Weise, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen für unsere Branche spreche, aber man ist es ja ein bisschen gewohnt auch. Ja, du lachst, aber
ja, ich weiß.
Also ich hätte ja nie irgendwie mal feiern gehen können oder wenn dann im Sommer auch schon mal irgendwas ist oder so, ne? Also wir kennen das ja, ne? Dass du samstags abends auf die Party gehst und sonntags dann zum Beispiel jetzt bei einem kuhhaltenden Betrieb musst du halt trotzdem im Kühe melken und Co. Also, ne, irgendwo holt man die. Ich meine, das geht natürlich auch nur mal. Das kannst du jetzt auch nicht über Wochen oder sollte man auch nicht über Wochen dann so treiben. Aber ja, wie gesagt, wir sind das ja irgendwo so ein Stück weit gewohnt, dass wir ja dann auch irgendwie raus müssen oder halt trotzdem arbeiten müssen. Und ja das hat mich irgendwie noch nie gehindert, dann trotzdem auf eine Party zu gehen.
Ja. Naja, Carina, hast du denn noch, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, wir sind ja heute nicht allein.
Genau.
Und unser Gast, der wartet ja schon. Hast du denn noch, was wir natürlich wieder nicht vorenthalten wollen, ist natürlich das Feedback, was wir noch gekriegt haben zur letzten Folge.
Genau, das meiste Feedback, was ich tatsächlich bekommen habe, war zum Thema Düngung auf gefrorenen Böden. Das war auch schon bei Instagram ein Thema und dann im Video, was Philipp Kreinbring beispielsweise auch gepostet hatte, da hatten wir ja darüber gesprochen, dass es ja zumindest bei uns oder eigentlich generell gesetzlich nicht mehr erlaubt ist, auch wenn es über Tag auftaut, über den gefrorenen Boden N-haltigen Dünger auszubringen. Und wo wir gesagt haben, dass es eigentlich eher hinderlich ist, weil es ja viel bodenschonender wäre. Und da hatte mir zum Beispiel Martin geschrieben, dass das in Hessen seit letztem Frühjahr wieder aufgehoben wäre. Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, es in manchen Bundesländern, ich glaube Bayern ist auch dazu, eher geduldet wird. Also eigentlich ist es ja Gesetz, und aber es gibt wohl Bundesländer, wo es geduldet wird. Und da war dann auch so ein bisschen die Diskussion auch wieder heiß, ne? Warum kocht da eigentlich jedes Bundesland wieder sein eigenes Süppchen? Und also ist ja dann auch irgendwie nicht so ganz fair. Wie gesagt, um Gottes Willen, ich gönne es auch jedem, der fahren darf. Es ist ja nur in meinen Augen auch nur richtig, um da bodenschonend zu arbeiten. Aber da gibt es wohl Unterschiede. Genau. Und ansonsten schrieb Martin auch weiter, was auch ganz gut passt, Feedback zum Podcast, dass wir auf jeden Fall so weitermachen, dass er es eine gute Abwechslung findet, dass wir einmal mit und ohne Gast unterwegs sind. Deswegen, und wir sind ja heute wieder im Rhythmus mit Gast, deswegen passt das ja ganz gut. Ja, und ansonsten hat mir die liebe Gesa von Rapul schöne Grüße an der Stelle geschrieben. Nebst einer schönen Karnevalssession, die sie mir gewünscht hat, hat sie dann auch nochmal geschrieben, dass Detlef, diese Rapsorte, über die wir ja letzte Woche gesprochen haben, Detlef war ein langjähriger Züchter im Hause Rapul und daher der Name.
Der liebe Detlef. Schöne Grüße an Detlef.
Genau.
Sehr guter Name für eine Rapsorte. Ich frage mich gerade, bei manchen Sachen, ich bin ja so ein bisschen vorgeprägt, Detlef, wie spricht man das eigentlich auf Englisch aus? Weil bei uns ist ja immer ein Thema, wie spricht man manche Sachen auf Englisch aus? Nee, ich will das jetzt nicht vormachen. Nee, jeder kann sich ja mal zu Hause darüber Gedanken machen, wie man Detlef auf Englisch aussprechen könnte. Wir freuen uns über Sprachnachrichten.
die wir dann auch hier vorspielen können.
Ja, nee, die bleiben Jan, natürlich. Ja.
Jan, der uns auch immer Feedback schickt, schöne Grüße, hat unter anderem dann auch geschrieben, dass er sich immer, wenn er seinen Namen hört, hier erwischt, wie beim Kirchenklauen erwischt fühlt. Also wir ja. wollen ja hier niemanden. Nein, das machen wir nicht.
Also wir freuen uns auf Sprachnachrichten und jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir holen jetzt unseren Gast dazu.
Das machen wir.
Hallo, liebe Leute.
Ja, viele von euch haben vielleicht unseren Gast jetzt schon an seiner Begrüßung erkannt. Die ist nämlich ziemlich populär bei dem 35-Jährigen, der Herr über 110 Millionen Kartoffeln ist, wie man auf YouTube mal nachgucken kann. Unser Gast, der heißt Max mit Vornamen. Ich gebe immer mehr Tipps und viele bezeichnen ihn auch als den Cowboy der Kartoffeln. Und dementsprechend möchte ich heute Max Budig bei uns begrüßen im Podcast. Hi Max, schön, dass du dabei bist.
Ja, moin Johannes, hallo Carina. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
Hallo
das
Max.
Das ist ja auch schön. Meine Premiere hier. Ne?
Ja, ey, wirklich?
Ja, ich habe noch keinen Podcast gemacht.
Ach krass.
Achso, ich habe gedacht, du wärst schon mal da irgendwo dabei gewesen.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja, das war mal angedacht, aber da ist noch keiner so richtig um die Ecke gekommen. Ihr seid jetzt tatsächlich die Ersten.
Jawohl.
Ja, Premiere mit dem Kartoffel-Max.
Sehr gut.
Max, wie geht's dir heute?
Auch mir geht's sehr gut. Eine leichte innere Aufregung treibt mich an.
Ja.
Wie ich schon im Vorfeld gesagt hatte, warten wir auf unser drittes Kind. Und das kann jetzt in jeder Minute passieren, dass es kommt. Ne?
Also wir freuen uns ja schon mal, dass du überhaupt dabei bist und noch mehr freuen wir uns, dass es noch geklappt hat. Wir haben ja alle ein bisschen gezittert und haben schon auf die Story gewartet quasi. Aber schön, dass es doch geklappt hat und auf jeden Fall auch alles Gute und hoffen wir, dass wir die Stunde hier noch durchstehen.
Ja, danke. Ja, ach, das wird schon gehen. Ich meine, man muss das ja bei uns in der Branche immer gut timen. Und da ist ja so ein so eine Geburt im Winter immer das Beste.
Das stimmt. Also
das ganze Jahr ja genug zu tun, ne?
Ja, mein Bruder ist im August geboren und mein Papa damals vom Mähdrescher gesprungen, beispielsweise. Also gibt's auch.
Ja, siehst du, ich habe auch im August Geburtstag und das war. Ja, da sind die besten Freunde dann nicht so gekommen zu den Geburtstagen, ne? Weil meistens um 11. und 8. da sind wir alle noch am Dreschen, ne?
Das ist wohl wahr, ja.
Nee, unser zweiter, Franz, der ist damals gekommen. Wir waren gerade fertig mit der Kartoffelernte, haben den letzten Wagen abgekippt und dann sind wir direkt los ins Krankenhaus.
Top Timing.
Das ist aber spitz auf Knopf geplant dann.
Ja, meine ganzen Lieferanten hier, die haben alle dann schon, Mensch, und muss doch jetzt mal, ich sag mal, ruhig, wir klopfen auf Holz, ne?
Nee, die Ernte machen wir noch voll.
Was?
Die Ernte machen wir noch fertig, habe ich gesagt. Wir hoffen, dass du durchhältst oder dass deine Frau durchhält und sonst hätten wir die erste Podcast-Folge, direkt zwei Premieren, die erste Podcast-Folge mit dir, Max, und die erste Folge, wo einer während der Podcast-Folge zur Geburt muss. hoffen wir mal nicht.
Nee.
Du hast es schon gerade angedeutet, du kommst aus der Landwirtschaft, deine Freunde sind in der Landwirtschaft tätig. Max, vielleicht wäre erstmal, bevor wir jetzt weiter in die Tiefe gehen, vielleicht wäre es erstmal ganz interessant für unsere Zuhörer zu erfahren, wie du überhaupt zur Landwirtschaft kommst, beziehungsweise was du jetzt machst. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal vorne an. So. Also stammst du vom landwirtschaftlichen Betrieb oder wie ist deine Vorprägung, wenn man das
macht? Ja, genau. Also meine Mutter kommt vom Hof. Die war aber von 6 Geschwistern die jüngste. Und da war natürlich in Niedersachsen dann nichts mehr zu holen.
Ich glaube, in anderen Bundesländern auch nicht.
Ja. So, und da war natürlich die Prägung, wenn ich dann bei Oma war, immer ziemlich, ziemlich schnell, ziemlich groß. Ich denke, das spreche ich für alle, die das so kennen. Als erstes wird es rangeführt mit Treckerfahren. Das macht dich dann schon mal, weckt die ersten Begehrheiten oder wie sagt man, ne? Naja, und so kam ich dann da dran.
Dann schon angefangen, ja.
Ja, und dann Papa hatte einen Metallbaubetrieb, also der war gar nicht aus der Landwirtschaft. Und ich bin dann irgendwann durch das Aushelfen auf den Höfen und über einen Führerschein machen zu meinem ersten Lehrbetrieb gekommen. Also mein damaliger Lehrchef, der hat gesagt, hier, willst du einen Führerschein machen? Ich sag, ja. Ja, dann kannst du ihn bei mir abarbeiten. So. Und daraus wurden dann, nachher war ich dann drei, vier Jahre, ne? Immer also wieder nebenbei.
Also hast du Landwirt gelernt oder hast du was anderes gelernt, wenn du sagst, in deiner Lehre?
Genau, also ich habe, wie gesagt, mit 16 Führerschein, da war ich noch in der Realschule. Und dann war das zu Ende. Meine Mutter hatte eigentlich Pläne mit mir, ich sollte Arzt werden und was sich Mütter halt so wünschen. Ne?
Genau.
Aber ich hatte gar keinen Bock nach der Schule da. Ich habe Realschule gemacht und dann war das Thema für mich eigentlich auch durch. Und der damalige Senior auf dem Betrieb, der gesagt, hier Frau Budi, den komm, schicken Sie den zu uns, das hat doch keinen, der muss ran an die Arbeit. So, und so habe ich dann meine Lehre angefangen als Landwirt. 2 Jahre, also das war ja bei uns noch mit BGJ, also Berufsgrundjahr, dann zweites Lehrjahr. Im dritten Lehrjahr war ich oben an der Küste in Ostholstein auf dem Milchviehbetrieb. So, und dann war ich irgendwann fertig mit der Lehre. Und dann kam meine Mutter wieder um die Ecke und sagte so, jetzt kannst du ja dann nochmal Abitur machen, nicht? Hatte ich wieder keinen Bock. Und dann habe ich mich wirklich eine Woche nach meinem Gesellenbrief oder Gesellenfreisprechung nach Kanada abgesetzt. 2 Jahre.
Oh, abgesetzt gleich.
2 Jahre sogar, boah.
Ja.
Und was hast du da gemacht?
Also da war ich auf einer Getreidefarm bei einem Deutschen im Sommer. Und dann hat mir das da so viel Spaß gemacht und ich hatte so einen Bock, dass ich im Winter dann auch da geblieben bin und war dann bei einem Schweizer auf seiner Rinderfarm oder Ranch denn, ne?
Wie bist du an sowas gekommen? Mich hat letztens nämlich auch noch jemand gefragt, ob ich da irgendwie Anlaufstellen hätte, wenn man unbedingt irgendwie auch noch Auslandserfahrungen sammeln möchte. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen, wie das bei dir war oder war das Zufall oder kanntest du den schon vorher?
Also tatsächlich, das hat sich aber erst im Nachgang rausgestellt, die Familie, bei denen ich war in Kanada, das waren 3 Geschwister und 2 davon sind noch in Deutschland und der eine war sogar neben meinem Geburtsort wirtschaftender Landwirt.
Ah. So klein ist die Welt, ja.
Ja. Und über einen Landwirt, bei dem ich sonst immer noch ausgeholfen habe, der hat dann gesagt, pass auf, ich habe das Richtige, ich gebe dir mal die Nummer. Ja, angerufen und dann erzählt, wie mein Werdegang war und dann kannte mich der Bruder hier in Deutschland auch schon vom Sehen. Ja, und dann hatte ich die Stelle. Ne?
Also wie alt warst du dann, als du in Kanada warst? Gerade 20 oder was?
Nee. Ja, 19, ne? Bin mit 19 weg. Ja.
Boah, finde ich immer super mutig, dann so weit weg schon von zu Hause. Krass.
Jo.
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 Und dann hast du da ja dann quasi einen Sommer Erntehelfer gemacht bei der Getreidefarm, also wahrscheinlich Drescher fahren, Überladewagen, Aussaat vielleicht.
LKW, ne?
Und was muss man sich dann, also der normale, also wenn ich mir jetzt das vorstelle, den Winter in Kanada auf einer Ranch oder auf einer Milchviehfarm, dann ist es wahrscheinlich sehr kalt, wenn man morgens die Kälber füttert und da liegt sehr viel Schnee oder wie muss man sich das vorstellen dann?
Also du hast ja wirklich in Kanada ein ganz kurzes Zeitfenster nur, ne? Das hört irgendwann im März auf zu schneien, dann fängst du im April an zu drillen und dann bist du irgendwann im September, Ende August, September musst du dann schon, also bist du am Dreschen, ne?
Ja.
Und im September fängt schon an zu schneien, immer mal nachts.
Ja.
Oder kann es dazu kommen, ne? Ja, und dann die haben natürlich, du bist dann auch wunderbar, du bist dann auch schnell mit dem ganzen Dreschen, weil die haben ja nicht so den Ertrag wie bei uns hier. Und ja, dann ab Oktober ist Schnee. Schnee, Schnee, Schnee und dann auch Meter hoch Schnee und minus das Kälteste, wo ich da war, waren minus 50 Grad nach.
Boah, okay, ich beschwere mich über meine minus 8 nicht mehr.
Aber
das fühlt sich doch anders an als hier minus 10
Kälte.
Grad.
Genau, das ist nämlich ganz, ganz trockene Kälte und nicht so dieses nasskalte, was wir hier haben, ne?
Ja, klar.
So, und dann da auf der Ranch, wo ich dann war, haben wir die Tiere dann alle dicht ans Haus geholt. Der hatte so ein Haus ein bisschen im Hang mit so einem großen, mit einer großen Terrasse, wo du halt in die Wiese gucken konntest oder in das Paddock, wo die dann eingepfercht waren.
Ja. So. Also das war jetzt keine Milchviehfarm, sondern eher.
Eine Zuchtranch. Also der hat der hat Red Angus und Black Angus hat er gezüchtet.
Also quasi wirklich so eine, die Tiere waren das ganze Jahr über draußen und wie man so Cowboy-Filme sich so vorstellt.
Genau wie diese eine ganz erfolgreiche Serie, ne?
Ja.
Man sagte mir auch, ich sehe auch so ein bisschen aus wie der Hauptakteur.
Ich nehme an, da kommt auch der Cowboy-Hut her, oder? Also in deinem Logo und der Cowboy der Kartoffeln.
Ja, also ganz tatsächlich, mein Logo und mein ganzer Spleen ist tatsächlich rührt aus der Zeit dort in Kanada, ja.
Vielleicht kann Max uns sagen, wie man Detlef auf Englisch ausspricht.
Ja. Naja, das ist, wie gesagt, ich glaube, wenn da jetzt einer mal eine Sprachnachricht schickt, wir haben das gerade im Vorgespräch noch gehabt, Max, da, weil wir hatten noch ein anderes Thema, da ging es um Detlef und ja, kannst du dir, hör dir das später an, wenn wir die Podcast-Folge ausstrahlen.
Ich glaube, ja, gerne.
Aber jetzt nochmal zurück zu deinem, aber du bist jetzt dann ja, dann stelle ich mir das so vor, du bist jetzt in Kanada, du hast da minus 20 Grad tagsüber, die Tiere sind da alle im Paddock, bei der, du sitzt dann auf deiner Veranda, guckst dir die Tiere da an, aber was machst du denn dann da im Winter?
Also, ja, es ist, wenn du dann eine Ranchhand bist, also ein Helfer da, so heißt das, hast du natürlich, du musst tagsüber auch füttern, weil im Sommer brauchst du nicht füttern, dann machst du halt nur das Heu auf den Wiesen und fährst es zusammen. Aber du musst tatsächlich, im Winter musst du zufüttern.
Mhm. Ja.
Und dann sitzt du halt 3 Stunden, 4 Stunden auf dem Futtermischwagen und fährst dann durch die verschiedenen Paddocks und Ecken. Ne?
Ja.
Wie groß war der Betrieb? Also wie viele Tiere? Weißt du das noch?
Ah, das war nur ein kleiner, der hatte 400. Der hat das auch mehr so im Nebenerwerb gemacht. Der war Schweizer und der hatte eigentlich so ein Unternehmen, das halt Touren da durch Kanada macht. Also
Tourismus.
Okay.
Aber für mich war das halt ja ein bisschen, so wie man es tatsächlich aus der Serie kennt, du reitest halt auch viel. Da hat er viel Wert drauf gelegt, dass man diesen alten Stil dann auch noch macht. Und da war das tatsächlich echt auch so kalt, dass ich eines Nachts dann, du musst ja auch mal nachts raus, wenn die Herde unruhig wird, weil Kojoten kommen, musst du auch raus, ne? Oder sie kalben ja auch nachts. Man legt ja bewusst, oder die legen bewusst die Kalbesaison in die kalten Monate, weil dann ist das so kalt, dass du keine Probleme mit Bakterien, Fliegen und Ungeziefer hast.
Mhm. Ach so.
Du musst halt nur aufpassen, dass du die Kühe oder die Kälber dann schnell reinholst, ne, wenn dann die Kalbung war.
Also die Kälber sind dann nicht bei der Kuh, sondern die werden direkt auch beigeschüttet.
Du holst das Pärchen rein.
Ja, okay. Und wie stellt man nachts fest, ob da jetzt Kojoten sind oder nicht? Oder
du hörst das, weil wir haben halt direkt dran gewohnt.
Ja.
Du hörst, wenn die laut werden. Das hört man einfach.
Krass.
Ja, das ist halt das für viele, die hier in Deutschland leben, die können sich das nicht vorstellen, wie das da, das ist da völlig unproblematisch, ne? Da ist ja gefroren, da hast du also schon mal keine Probleme mit Klauenkrankheiten, bei an den Futterstellen.
Ja.
Ne, das ist halt ein Riesenvorteil. So, und im Sommer sind sie halt auch das ganze Jahr draußen mit den Kälbern zusammen. Du holst sie dann im Sommer wirklich tatsächlich nur einmal dazu und rein, um sie dann zu versorgen. Ne? Also die Kälber musst du ja auch irgendwann kastrieren, du musst sie brennen, also sprich die Brandzeichen bekommen, das ist die bei uns die Ohrmarken.
Mhm. Ja.
Ja, und dann die Versorgung, ne? Und dann holst du sie das zweite Mal rein, wenn du sie dann trennst, wenn sie groß genug sind, also wenn sie dann Scherse sind, ne?
Mhm.
Und Jungbull.
Boah, spannend. Und dann jetzt nochmal, und du hast dann da Reiten auch gelernt? Also,
ja.
Oder konntest du das vorher schon?
Nee. Ja, also meine Mutter, die hat das natürlich versucht, die ist passionierte Reiterin, wie meine beiden Schwestern auch.
Ach.
Und ich musste dann auch tatsächlich in jungen Jahren eine schöne weiße Reithose, ein Jackett anziehen ne? und dann in der Fühlzügelklasse mitmachen. Das fand ich aber irgendwie nicht so den Bringer.
Aber du hast danach aber bestimmt von profitiert dann, als du in Kanada warst, oder?
Du lernst da komplett neu, ne? Das sind halt auch
ganz anders.
Die Pferde sind auch ganz anders. Das sind Arbeitstiere, ne? Das ist nicht so wie hier in Deutschland, wo du eine Stunde reitest und dann Abschwitzdecke und dann sauber machen, nicht so viel wegstellen, jetzt ab, ne, in die Box. Also die Pferde standen gesattelt bei uns nachts unten im Stall und wir konnten aus dem Haus direkt im Stall aufsitzen und dann in die Herde reiten oder in die Herden reiten.
Ja. Ich fühle mich jetzt, also die Serie, die du gerade da die ganze Zeit ansprichst, ich gucke die auch gerade und tatsächlich fühle ich mich jetzt da ziemlich abgeholt, also ziemlich parallel beides.
Das ist schon,
ist schon interessant.
Meine Frau sagt, die macht sich immer lustig, die sagt immer, ja, ich kann das gar nicht mit dir gucken, weil du immer sagst, jo, das haben wir auch so gemacht und ach, das
kann ich mir vorstellen. Ah, cool.
Nee, also das war für mich auch ganz prägend und jetzt, wo ich das wieder so erzähle, kommt das alles zurück auch. Das war schon eine geile Zeit.
Und da warst du dann den Winter über und dann im zweiten Jahr bist du wieder quasi zum April hin auf die Getreidefarm, hast die Aussaat gemacht, Pflanzenschutz etc. Ernte.
Genau, und dann bin ich halt der Nachbar von der Getreidefarm. Also die Farmen waren, das musst du dir vorstellen, das waren ziemlich fast Nachbarn. Das waren 7 Kilometer auseinander. ja. 13 Kilometer waren die auseinander. Und da neben der Getreidefarm war noch ein direkter ansässiger Cowboy, ein richtiger Cowboy. Mhm. Der hatte nur so ein ganz kleines Grundstück, das waren irgendwie 45 Hektar. Und der hat für sich so ein bisschen gezüchtet. Der war aber in Red Deer, wo ich da war, und in Ponoka war der eben in der Viehharina bei den Auktionen, war der Brandmaster, also der hat die Brandzeichen kontrolliert. Mhm. So, und der hat mich dann nochmal richtig dazu gebracht zum Roping, also zum Lasso-Werten. Es gibt ja diese Wettkämpfe, ne? Also diese Cowboy-Wettkämpfe. Das ist ja dann Roping und Bulldogging habe ich gemacht.
Bulldogging also Roping ist ja quasi, du bist auf dem Pferd und dann reitest du hinter einem Kalb her und musst das dann fangen oder so.
Genau,
oder ist das
nach Zeit.
Das
gibt zwei Arten. Es gibt einmal das Team-Roping, da bist du zu zweit. Einer um den Kopf, also um die Hörner und einer um die Hinterläufe. Und dann wird das fixiert und dann wird die Zeit gestoppt. Es geht auf Zeit.
Mhm. Ja.
Und Bulldogging ist, dann gibt es noch das Single Roping. Da musst du halt, fängst du das Kalb ein, musst dann runter auf die Seite und dann auch fixieren noch mit einem extra Lasso die Läufe dann fixieren. Ne?
Dass quasi alle vier Läufe ja zusammengebunden werden, glaube ich.
Genau, ne? Und dann wird die Zeit gestoppt. Drei sind das, die zusammenkommen.
Ja. Und das andere, was du gemacht hast, war was?
Bulldogging ist, du sitzt halt mit dem Pferd, stehst du neben so einer Kiste, da wo das Kalb rauskommt. Und dann ist das Ziel, dass du schnellstmöglich das Kalb auf die Seite schmeißt. Also runter vom Pferd aufs Kalb stoppen und dann auf die Seite legen.
Da warst du ja auch immer bei den Rodeos. Das ist ja immer Teil dieser Rodeos doch, oder?
Ja, das ist
aber schon. Aber Rodeo hat das auch mal ausprobiert.
Du meinst jetzt hier Bullriding da wollte ich nicht bei, das war nicht.
Also das ist auch, wenn man sich das manchmal anguckt, dann muss man sich auch immer fragen, was das für ein Typ Mensch sein muss, der sowas macht, oder? Aber das ist ja das sind ja Superstars da in Kanada und in gewissen Teilen von Amerika, ne?
Ja, eigentlich ist das durch die Bank weg. Das kannst du vergleichen mit Fußball bei denen. Weil Kanada ist dann im Winter, ist ja Eishockey, das habe ich im Winter drin gemacht.
Ja.
Aber im Sommer ist halt Rodeo. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Du bist halt da und alles, es geht alles nach Tier. Das sind Hunderte von und Tausende von Leuten. Das ist schon ziemlich geil. Ne?
Bist du denn vorher auch schon so in deiner Ausbildung so ein Tiermensch gewesen? Sag ich mal, auf dem Milchviehbetrieb oder so hast du ja gesagt, warst du? Oder warst du da offen oder hast du auch gerne mit Tieren gearbeitet? Weil manche sagen ja, mit Tieren habe ich jetzt nicht so viel an der Mütze. Wie war das bei dir?
Also zu Anfang bei meiner Großmutter, die hatten auch einen Milchviehbetrieb, deswegen hat mich das immer mehr zu Kuh gezogen als zum Schwein.
Ja.
Und dann war ich natürlich, hatten wir meinen Lehrbetrieb, da hatten wir so einen ganz alten Stall, der wurde in eine alte Scheune gesetzt mit Backsteinen überall, ne, so wie es halt früher war in der Anfangszeit. Ja. Und den sauber zu machen, das hat mich dann gekillt. Da hatte ich dann gar keinen Bock mehr auf Schweine. Ne?
Ja, auf Schweine. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn das nicht von der Wende abgeht und so.
Oh,
ja.
Junge. Und dann gehst du da mit einem Hochdruckreiniger bei und es spritzt dir ins Gesicht. Und drei Tage lang spricht keiner mit dir, weil du riechst. So und ach. Naja. Und deswegen, also ich hatte immer die Affinität zu Kühen.
Ja.
Und das macht mir auch heute noch Spaß. Also ich habe hier sehr gute Freunde von mir hier bei uns im Nachbardorf. Ja, halt so eine kleine Hobbyzucht, ne?
Ja.
Limousins und Limousin, so. Und
da reitest du ab und zu nochmal mit dem Pferd vorbei und wirfst nochmal ein Lasso.
Ja. Nee, aber tatsächlich mit dem Lasso habe ich da das Kalb mal eingefangen, ne? War so ein bisschen wilder. Ja. Du brauchst halt nicht so ganz dicht dran, ne? Du hast halt einen schönen Radius.
Also das kannst du auch richtig gut. Du kannst jetzt so einen Kalb da mit so einem Lasso einfach fangen. Ja. Das finde ich ja interessant.
Gibt's da ein Video von? Das würde ich gerne mal sehen.
Ja. Aber sind das spezielle, das sind doch so spezielle Seile, oder? Ist das ganz normal?
Nee, die sind besonders, also die gibt's auch verschiedenen Härtegraden.
Ja.
Die sind dann so, die biegen sich anders und die halten halt auch den Ring. Das heißt der Loop. Loop heißt die Öffnung, wo du dann mit wirfst und das Tier einfängst. Und durch die gewisse Steifheit hält sich das dann. Ne? Ja.
Und wer hat dir das in Kanada dann beigebracht? Also wenn wir jetzt wieder auf die Serie zurückkommen, dann
Das war der Cowboy, der Nachbar.
Ja, Ja.
Mit dem, das, wie man sich halt so kennenlernt. Wir sind über die, also das nennt sich da ja Gravel Roads, da sind wir lang gefahren, ja. Kamen uns entgegen und er hielt dann nur an und sagte, er hätte jetzt mein Auto schon öfters gesehen, was ich hier machen würde. Er sagte, ich bin hier bei Joachim, die Aushilfe. Und dann sagte er, the German guy, okay. Und so hieß ich dann auch da die ganze Zeit. Und Wayne hieß der hat mich halt mehr mit in diese ganze Rodeo-Szene und dieses Cowboy-Sein mit reingenommen. Der hat mir ein Strohbein gegeben, da war so ein Plastikkopf dran, also so ein Plastikkälberkopf mit Hörnern.
Ja, ja.
Und er sagt da, Lasso werfen jeden Tag, wenn du ins Haus gehst, 10 Würfe und wenn du rauskommst, auch nochmal 10 Würfe und dann hast du es drauf. Das habe ich dann wirklich monatelang immer gemacht und daher kam das dann, dass ich das konnte. Und der hat mich dann auch mitgenommen im Sommer zu den Brandings, also wenn die Kälber alle zusammengetrieben wurden mit den Mutterkühen, wo und das Ganze dann stattfand. Und das ist wirklich, wenn ihr die Serie kennt, genauso wie das da gezeigt wird, genauso ist das. Das ist ein richtiges Fest, weil alle Nachbarn, alle Rancher aus der Umgebung kommen zusammen und helfen sich.
Ja. Spannend. Das klingt auch immer, das ist auch in der Serie, ist das ja immer sehr romantisch und das ist, ich würde das auch mal gerne immer machen. Also, ja.
Also, schön. Wie gesagt, ja, Marie sagt immer, nee, aber pst, sag jetzt nix. Nee, ich sag es
nicht. Ah, cool. Und dann hast du der zweite, ja, dann wieder die Ernte gemacht und dann nochmal, hast du dann noch einen Winter drangehangen wieder,
ja,
oder?
Ja, genau. Und dann kam irgendwann der Punkt, dann hatte ich ein bisschen Heimweh und dann kamen meine Eltern und haben mich dann auch 4 Wochen dort besucht. Und dann war ich noch da an einem College, aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, du musst noch mal selber ein bisschen weitermachen. Du kannst ja nicht nur der Treckerfahrer da sein, sondern du musst ja auch noch mal ein bisschen weiterkommen im Leben. Naja, und dann waren wir da halt in Red Deer an einem College. Da, wo halt alle Landwirte hingehen, habe ich mich da vorgestellt und dann sagte der Schulleiter so, ja, Sie kommen aus Deutschland, Sie haben eine Ausbildung als Landwirt, ja, sag ich, ja, dann sind Sie hier verkehrt, weil bei denen wird die Ausbildung nicht wie bei uns auf den Betrieben in praktisch, sondern alles über ein College gemacht. Und dann kommt natürlich dazu, so ein College kostet im Jahr $100,000. Also da ist auch nichts mit Beihilfen, sondern du gehst zur Bank und sagst, ich möchte zum College. Dann gibt es einen College-Tarif und dann unterzeichnest du für $300,000 und kannst dann irgendwann zurückzahlen, wenn du dann soweit bist. Ne?
Ja, krass.
Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich erstmal nochmal wieder zurück nach Deutschland. Ich war ja schon in dem Prozess, die kanadische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Also ich hatte schon einen Anwalt, der mich da geführt hat, ne?
Ja.
Und betreut hat.
Krass. Ja, und dann bist du zurück nach Deutschland dann irgendwann im Winter oder was? Oder im Sommer oder und dann?
Genau. Ende des Jahres. Also ich bin dann kurz vor Weihnachten nach Hause geflogen.
Und das ist ja, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hast du ja quasi, weil ich ja immer sehr bemerkenswert finde, irgendwie kommt ja dann jeder doch irgendwann zu dem Punkt, dass er sagt, er möchte nochmal was machen. So wie du jetzt ja gesagt hast, direkt nach der Schule weiter studieren oder so, das käme nicht in Frage. Und irgendwann hast du dir dann ja selber gedacht, jetzt mache ich doch nochmal weiter, um nochmal vielleicht noch eine Stufe höher zu kommen. Das war bei dir dann auch so der Fall, oder?
Ja, genau. Da kam ich selber drauf. Und dann hat sich das auch ziemlich schnell, ging das dann auch an. Ne?
Was hast du denn dann?
Also genau, also ich kam wieder und ich kam wieder nach Deutschland und musste dann, vor Weihnachten kam ich zurück und musste dann Anfang des Jahres 1.1. noch zur Bundeswehr. Ich wurde noch eingezogen, also ich war dann noch beim Bund in Lüneburg stationiert, So.
Dann auch noch.
Ja, aber das war ja nur das halbe Jahr, also ich konnte das dann ganz gut überbrücken, bis dann die Schule angefangen hat, ne?
Ja.
Und die Schule heißt, was hast du da nochmal gemacht?
Fachabitur Agrar gemacht bei uns.
Ja.
Ne? In Ebsdorf an der Georgsanstalt.
Ja. Und dann hast du nochmal dich an der Uni eingeschrieben oder
dann waren halt, wie das halt so ist an den Schulen, dann ist Tag auf der Tür, fahrt mal irgendwo hin, guckt euch mal Hochschulen und sowas alles an. Ja, und bei uns auch. Wollten alle denn, Soest und Göttingen und Wohnig alles hin. Und ich war da aber ziemlich emotionslos, habe gesagt, ich muss dahin, wo die Betriebe sind. Ne? Wenn du Betriebsleiter werden willst, musst du in den Osten gehen.
Ja.
Und so bin ich nach MacPom gekommen, nach Neubrandenburg. An die Fachhochschule Neubrandenburg.
Ach, und dadurch kennen Hannes und du euch auch?
Ah, genau.
Okay, genau. Verstehe.
Ja. Und wo, jetzt haben wir überhaupt darüber, wo kommst du denn eigentlich her nochmal? Haben wir darüber, also du hast jetzt
gerade Lüneburg. Ich komme aus dem Herzen der Lüneburger Heide in Ebsdorf.
Ja, okay. Ja.
So, und dann schließt sich auch wieder der Kreis, riesen Kartoffelanbauregion, ne?
Ja.
Kartoffelaffinität, Kartoffelmaxe. So.
Mhm. Ja. Aber dann hat sich das ja nicht, hat sich das denn an aus, du warst jetzt in Brandenhof, also Neubrandenburg an der Hochschule und dann bist du doch wieder in die Heimat zurückgegangen sozusagen.
Ja, genau.
Um da Betriebsleiter zu werden oder?
Ja.
Wenn wir jetzt deinen Lebenskreis jetzt hier mal schließen wollen, wo du jetzt gerade so bist.
Genau, ich war dann fertig mit dem Studium und dann hatte ich eine Annonce geschaltet, hier Jung Bachelor sucht einen Job, bla bla bla. Und dann hat sich tatsächlich die jetzige Firma, für die ich arbeite, damals gemeldet und hat mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch.
Ah ja.
Und das war Zufall, dass die quasi auch bei euch in der Nähe ist oder in deiner Heimat ist. Oder war das schon, hast du schon da gezielt gesucht?
Nee, ich habe deutschlandweit gesucht. Ich war damals ungebunden, keine Frau, keine Kinder, keine Freundin, nix.
Ja.
Und dann hat sich das angeboten.
Cool.
Und dann bin ich auch nicht direkt hier auf dem Standort, wo ich jetzt bin, gelandet, sondern ich war bei uns in der Zentrale oben bei Bremen.
Mhm.
Anbauberater erst.
Und jetzt bist du in der Nähe von Hannover, glaube ich, oder?
Jetzt bin ich in dem wunderschönen Schellerten bei Hildesheim, ja.
Schön. Und da bist du, also du warst Anbauberater ja für Kartoffeln, nehme ich mal an, wenn es dieselbe Firma ist. Und dann bist du jetzt, wie heißt das jetzt, was du machst?
Oder jetzt bin ich Betriebsleiter und mache die Anbauberatung hier für die Vertragspartner.
Mhm. Ja. Und Betriebsleiter heißt in dem Sinne, du verwaltest quasi die Anbauflächen sozusagen als Berater und machst dann noch die Einlagerung, wenn man das bei dir so im Social Media Bereich dann sieht.
Ja.
Und die Lagerpflege, würde ich jetzt mal sagen, auch dann, oder?
Genau, das ist der Punkt, ja. Also wir bieten als unser Unternehmen, wir bieten für unsere Partner wirklich so das Rundum-Sorglos-Paket an.
Ja.
Weil die kriegen von uns das Pflanzgut und von uns auch die gesamte Betreuung über die Saison. Ne? Von Sortenverteilung auf die Flächen, die mache ich.
Ja.
Also mittlerweile kenne ich ja die ganzen Standorte, weil wir bin jetzt 9 Jahre hier. Eine Rotation haben wir jetzt durch.
Mhm.
Das heißt, wir pausieren 5 Jahre, bauen im 6. Jahr wieder an. Feldhygiene ist bei uns das A und O. Mhm. Ne? Deswegen diese langen Fruchtfolgen.
Ja.
Und dann sage ich hier, ne, Günther, du kriegst die Sorte und Manfred, du die. Detlef, du kriegst die Sorte, weil das passt zu den Böden dann, ne?
Mhm. Was ist das denn? Industrieware alles, ne?
Genau, das sind alles Pommessorten.
Und die Landwirte, die sind dann völlig frei und offen auch, dass sie sagen, wir machen jetzt die frühen Sorten, du machst die langen Lageren.
Nee, wir bauen nur späte Sorten an, weil bei uns ist ein reiner Lagerbetrieb. Das geht alles ins Lager und wird dann erst dem darauffolgenden Februar, März ausgelagert. Ne?
Ja.
Deswegen diese späten Sorten und dann zieht sich das so durch. Ne? Fängt an mit Sortenverteilung, dann irgendwann berate ich den in den Herbizidmaßnahmen, Düngerberatung und dann Fungizide. Ne?
Ja, also du kannst, wenn ich das jetzt mal, du hast aber als Betriebsleiter keinen eigenen Maschinenpark, sondern das übernimmt der Landwirt. Du sagst, du gibst nur die Anbauempfehlung, oder nicht nur, du gibst die Anbauempfehlung und die Empfehlung für den Pflanzenschutz und der muss selber gucken, wie er das dann nachher umgesetzt
wird.
Oder habt ihr dann irgendwie Partner, wo du sagst, ich schicke dir jetzt den und den mal vorbei, der fährt da jetzt rum und macht da eben den Pflanzenschutz oder wie läuft das dann ab?
Also das gibt dieses Anbausystem, was wir hier haben, gibt es jetzt schon 40 Jahre.
Ja.
Und das ist so aufgebaut, dass ich hier in der Region momentan sind es 65 Landwirte, damals waren es, glaube ich, 80 Landwirte zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir machen diese Kartoffelsparte alle zusammen mit Maschinen. Und dann daraus hat sich die Kartoffelerzeugergemeinschaft dann gegründet, die dann auch den Fuhrpark, dass nicht jeder ein Roder haben muss und eine Pflanzenmaschine und eine Fräse, sondern das ist alles in diesem Fuhrpark. Und diesen Fuhrpark hat sich so ergeben über die Jahrzehnte, der wird dann auch von uns hier, also durch meine Person jetzt, dann gemanagt. Ne? Wer fährt wohin? Wer kriegt welches Pflanzgut? Wann ist das Pflanzgut da vor Ort? Und.
Ja.
Voll gut, finde ich.
Ja, also ich habe keinen eigenen Fuhrpark, um auf deine Frage zurückzukommen.
Ja.
Ich verwalte nur den der Landwirte und mache das für den Einzelnen. Also ich sag mal so, von den 65, die wir jetzt haben hier, sind wirklich 15 komplett aktiv und der Rest nimmt das gerne mit. Die lassen dann alles machen und fahren dann im Herbst die Kartoffeln hierher.
Ja. Ja.
Weil auch also, das Spritzen machen wir mit 7 Maschinen. 7 Spritzen fahren.
Also das machen dann auch Betriebe, die haben dann ihre Spritze, die sowieso im Betrieb haben und stellen die dann der Gemeinschaft sozusagen zur Verfügung und spritzen dann da für die anderen in Lohn oder wie
auch immer. Genau, in Nachbarschaftshilfe, ne?
Ja.
So ist es natürlich, weil gerade im Sommer, jeder, der mit Kartoffeln zu tun hat, dann, wenn es Getreide gedroschen wird, dann müssen wir fahren. Ne?
Ja.
Und ist natürlich dann für mich als Abnehmer super einfach, dann 7 loszuschicken oder zu sagen, pass auf, ihr müsst jetzt fahren, damit nichts anbrennt.
Ja.
Als wenn ich 65 dann anschieben muss und kontrollieren, sind die wirklich gefahren und so, ne?
Ja.
Kannst du sagen, wie weit der Umkreis da so ist? Also ich sag mal, die Flächen, die am weitesten weg sind ungefähr, wie weit fahrt ihr da?
Die weitesten Flächen sind jetzt mittlerweile 50 Kilometer.
Okay.
Ja, 50, genau.
Boah. Und die Erntesteuerung machst du dann auch komplett? Also dass du sagst ja jetzt, ihr holt jetzt die Fläche da 50 Kilometer, du musst ja gucken wahrscheinlich, wie die Lagerfähigkeit ist, das wirst du ja wahrscheinlich auch irgendwie...
Ja, du musst ja das steuerst du dann ja übers... abtöten, ne? Das Kraut ab.
Ja. Ja, ne, ich meine, aber du hast ja, kannst ja schon vorher bestimmt sehen, bei bestimmten Chargen oder so, dass die vielleicht risikoreicher sind, weil die von einem bestimmten Boden kommen oder so, dass die vorne ins Lager hinkommen, dass du die nicht in die letzte Ecke rein machst.
Das kommt noch ins
Lager hochgeht oder so, ne?
Flächen, die jetzt mit Krautvolldruck arbeiten, die packen mir immer so, dass ich habe hier um die Halle so sogenannte Nottore. Kannst du aufmachen und dann kannst du da auslagern punktuell. Ne? Mhm. Und ich sehe immer zu, dass ich bei der Einlagerung genau diese Partien da hinpacke. Also läuft auch die Erntesteuerung direkt da über mich dann. Ne?
Und wie macht ihr das dann mit dem Roden? Also wenn ich mir überlege, 65 Landwirte, jeder will natürlich irgendwie gucken, dass seine Fläche da fertig wird und dann hast du gewisse Roder im Bereich, dann für dich, die für euch dann 5 arbeiten Stück. Oder hat dann jeder und jeder hat noch seinen eigenen oder haben manche noch ihren eigenen oder?
Ja, also das weicht sich jetzt immer mehr auf. Aber früher gab es hier, also wir haben mal angefangen, oder damals wurde hier angefangen, da waren das 12 Roder, die für die Gemeinschaft da waren. Mittlerweile sind das, wenn man ehrlich ist, sind das 9, weil wir roden hier 2 in 2. Wir schmeißen einen Schwattleger, 2 Reihen zwischen, also die Reihe 1 und 2 zwischen 3 und 4 und nehmen die dann mit einem Select oder mit einem GT auf, ne?
Das sind doch die Roder, wo ihr keinen Bunker habt, oder?
Genau, das sind diese Überladeroder.
Aber jetzt sind wir schon ziemlich tief in der Thematik, aber das finde ich immer spannend. Aber wie macht ihr das denn mit der Abfuhrlogistik? Weil du musst dann ja sicherstellen, dass der Betrieb, der gerade gerodet wird, genügend Abfahrgespanne hat, die auch unter der, die auch im Feld auch fahren können. Weil bei uns halt viel, wenn die so Vertragsanbau machen, die machen das nebenher, dann bei uns hier am Niederrhein gibt es ja noch viel diese Züge, Gliederzüge oder so. Da werden da 4 Stück am Acker hingestellt. Der Lohnunternehmer kommt dann mit seinem Grimme SE an. Dann wird das alles vollgemacht und dann kann mal der Opa zwischendurch mal einen Zug wegbringen oder so. Und
Das ist hier ist tatsächlich so, also eine Rodegruppe besteht aus einem Schwattleger, Überladeroder und da sind immer 3 Wannen dabei, also 3 Krampekipper.
Ja.
Ne, die Gemeinschaft hat hier ja 17 von diesen kleinen Wannen.
Ja.
Denn 9 von den Krampekipper, von den Big Boys.
Ja.
Big Buddy heißt
es.
Sorry. Dann gibt's noch 2 große Tridems, Brandner und eine große Beka-Wanne.
So, ja.
Du musst bei den Rodesystemen ist immer gewährleistet, dass da genug Fahrer sind. Also, ne, wir 65 Landwirte, die sind in der Ernte auf 5 Gruppen aufgeteilt. Und dann muss jeder Landwirt auch fahren. Für also die Gruppe. Das ist
verpflichtend sozusagen, dass der einen Fahrer schicken muss, der dann ein Fahrzeug da fährt. Nicht, dass der dann irgendwie morgens da steht und sagt, die Karre hat leider keinen Fahrer. Ja.
Das geht nicht. Und da, das kann schon mal passieren. Aber dann wissen die sich schon selber zu Maßregeln. Ne? Dann fährt ein anderer und dann muss der Landwirt halt bezahlen.
Ja.
Also das ist tatsächlich so, ja, das muss ich dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr, glaube ich, in den Social Media Kanälen mal zeigen.
Ja, aber das ist ja immer mittlerweile auch, ist das auch immer ja die Diskussion, dass ein Verfahren hat natürlich den Vorteil, dass du da ziemlich leistungsfähig bist, ne, aber du brauchst halt auch ziemlich viel Manpower und das ist ja in vielen Regionen tatsächlich schon ein Problem, dass du sagst, ja, wir können besser da in Roda ein bisschen weniger Leistung haben, der bleibt dran, aber wir brauchen halt nur 2 Abfahrer anstatt 5 oder so. Ne? Das ist ja. Aber
genau, also man darf nicht vergessen, wir kommen mit dem System von vor 40 Jahren haben wir hier angefangen, ne? Und da war natürlich überall alles und es wurde die Jahre jetzt immer weniger. Und jetzt bist du, wie du schon sagtest, an dem Punkt, dass sich die Leute eigenmechanisieren, weil die nächste Generation jetzt rankommt.
Ja.
Ne? Und ich merke das halt auch selber. mir gehen dann der ein oder andere Anbauer auch verloren, weil der sagt, ach, ich gehe mal zu der Konkurrenz, ne, und mach Vermehrungskartoffeln.
Ja.
Also die stellen sich breiter auf. Ich habe auch welche dabei, die sagen, Max, ich mache für dich immer noch einen Großteil, aber ich mache auch noch Vermehrung. Die splitten dann das Risiko.
Ja.
Das sind Betriebe, die sich dann eigenmechanisieren, ne, weil sie einfach sagen, ich will schön mit einem, ja, Bunkerroder jeglicher Farbe arbeiten.
Ja.
Da sind wir wieder beim Thema Farbe, nicht?
Ja.
Ja, Lieblingsfarbe blau.
Ja.
Ja.
Und ja.
Das ist auf jeden Fall, stelle ich mir, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung da immer. Wie sieht denn dann so ein typischer Arbeitstag in der Ernte aus für dich dann, sag ich mal, wenn du da 65 Leute, das ist ja wie so ein Hühnerhaufen, dann
Ja.
Wann wissen die denn, wie reagierst du denn auf Wetter dann auch im Umkreis von 50 Kilometer und so? Das ist ja alles auch nicht so einfach, oder?
Also wir geben natürlich so, wir fangen September an, also 15.09. ist hier immer fester Start, egal was ist.
Mhm.
Und dann hast du halt wirklich bis zum Monatswechsel, da hast du ja noch gutes Standwetter und dann, ja, da hauen wir dann auch ran, ne? Also wir können dann am Tag hier auch 3.000 Tonnen einlagern, ne?
Ja.
So. Also mein Arbeitstag geht in der Ernte los, da fange ich noch früher an, da fange ich um 5 meistens an im Büro zu arbeiten, um den ganzen Teil am Schreibtisch abzuarbeiten. Planung, Mitarbeiterführung musste ja auch alles, ich habe ja dann Erntehelfer und sowas, das fange ich dann früh an. Um 7 kommen die Mitarbeiter alle, Erntehelfer, Mitarbeiter, dann gibt's eine Einkeilung,
ja,
eine kurze Besprechung. Und dann stehen auch schon die ersten Träger auf der Waage und wollen rein.
Ja.
Und dann geht das richtig scharf ran. Und über den Tag, ja, habe ich dann so 150 Telefonate, ne? Obwohl es nur 65 Leute sind.
Ja, gut.
Von bis so, wann bin ich dran? Und ach, die Abzüge stimmen nicht. Und die haben bei mir, sind den Weizen, haben sie kaputt gefahren. Also es ist wirklich alles dabei.
Ja. Aber die Einteilung der Ketten machst du dann alles telefonisch oder habt ihr dafür ein Tool oder so? Oder wie macht ihr das?
Nee,
oder
das
habt ihr
eigentlich
WhatsApp-Gruppe oder so? Oder
wie? Ja, ich bereite das vor. Also jede Gruppe hat ja dann auch noch einen Vorsteher, sag ich mal. Das ist meistens der Roderfahrer.
Ja.
Und der kriegt von mir dann die Rode-Reihenfolge, die ich mir überlegt habe. Und wenn das Wetter passt, geht das auch so in eins durch. Aber wenn es halt anfängt zu regnen, kann es schon mal sein, dass diese ganze Corona dann von einer Ecke in die nächste fährt, ne?
Ja.
Wie sind die Böden bei euch da? Also sind die schwer unterschiedlich?
Ja.
Schwerere Böden und habt ihr auch so sandigere, leichte Ecken, wo ihr sagt, okay, das machen wir lieber mal zum Schluss dann? Also das ist ja auch noch eine Herausforderung in manchen Jahren.
Ja, das ist so. Also wir haben tatsächlich, die beste Fläche hat 105 Bodenpunkte, die ist hier hinten, ist eine richtige Schwarzerde.
Mhm.
Und die schlechteste, glaube ich, hat dieses Jahr 45 Bodenpunkte.
Mhm.
Und da ist alles bei. Ich greife dann gerne auf diese leichten Ecken zurück, wenn es in den schweren nicht geht. Ne? Wenn es da regnet, dann sind 10 mm gefallen, dann brauchst du 2 Tage nicht reinfummeln.
Ja.
Und dann fahren wir in die leichten Ecken, wenn es geht. Ne?
Mich würde mal noch interessieren, wie du das für dich organisierst. Also bist du so ein Mensch, du hast das alles im Kopf und weißt dann auch sofort, okay, wir waren da geht's nicht, dann fahren wir jetzt in den Schlag oder wie auch immer. Oder hast du da auch, sage ich mal, wie eine große Tafel? Und also verstehst du, was ich meine? Ich finde das, ich stelle mir das jetzt schwer vor, bei der Größe den Überblick da wirklich zu behalten. Wie machst du das?
Ich mache das tatsächlich im Kopf. Also krass. Ich habe,
ich mir jetzt was gedacht.
Ich kenne mittlerweile jeden Partner, den wir haben, jedes Mitglied aus der KIG. Ich kenne die Ecken alle und ich bin ja auch beim Pflanzen, vom Pflanzen bis zum Ende bin ich ja mindestens 3-4 Mal auf jedem Stück über die Saison.
Ja, ja.
So, und dann weißt du genau, alles klar, den Fahrplan haben wir. Es ist für meinen Lagermeister, ich habe ja hier noch einen Lagermeister, für den ist das immer sehr schwierig.
Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen.
Der steht hinten und wartet auf Meier, das Meier kippt, aber kommt Schmidt, weil ich dann nachts überlegt habe, nee, wir müssen morgen da fahren und nicht da hinten.
Boah.
Aber da gibt's dann kleine, du sagst, ja, oh, gut. Dann laden wir halt Schmidt ab und nicht Meier, ne?
Und mit wie viel Einlagerungsketten arbeitet ihr dann? Oder so, die werden ja wahrscheinlich sortenmäßig dann sortiert. Wie viele Sorten habt ihr und wie viele Ketten werden dann da? Wie viele Einlagerungsketten
habt
ihr?
Wir haben 3 Sorten im Anbau und wir haben ab diesem Jahr 6 Annahmestellen auf dem Hof. Und eigentlich können wir alle 3 Sorten gleichzeitig annehmen, aber das versuche ich so ein bisschen zu vermeiden. Ne? Weil sonst,
also kann
es kann auch vorkommen, dass dann Aushilfsfahrer an den verkehrten Bunker fahren und dann kippen die da rein. Ne? Kann passieren. Ist mir noch nicht so passiert. Ne? Wir sind immer sortenrein, aber ja.
Ja.
Und deswegen versuche ich das zu vermeiden. Am liebsten mache ich das eine Sorte nach der anderen, aber oftmals geht das nicht, weil sonst die Roder stehen würden und dann machen wir die verschiedenen Sorten dann. Ne?
Und dann hast du Erntehelfer, sag ich mal, wie für jede Kette einen oder die dann quasi den Boxenfüller bedienen und oder sind das jahrelange Kollegen oder feste Mitarbeiter, die dann die Halle voll machen oder wie
muss man genau? Ich hab drei Feste, also das ist mein Lagermeister und zwei im Lager hinten, also drei Kollegen direkt hier und über die Ernte kriegen wir dann noch Erntehelfer. Das sind Rentner aus dem Dorf.
Ja, ja, schön.
Das, Grüße gehen raus an die Sparschweine. Ne? Das ist hier der Sparclub.
Die haben hier so einen Stammtischclub, ja, genau. Genau.
Also das war die beste Gelegenheit, da reinzukommen, weil die bringen jedes Jahr noch wen mit. Und ach, der hat auch Lust und der ist auch Rentner. Ich sage, ran cool. Und los.
Ja, das ist
und,
cool.
Die müssen halt nur einweisen, Start drücken und dann läuft das alles automatisch. Ne?
Ja.
Und es macht halt unwahrscheinlich Spaß. Also es ist, weil wir haben ja dann auch in der Ernte eine Würstchenbude hier, also ein Imbiss.
Mhm.
Weil, du brauchst einfach so ein bisschen, um die Gemüter im Mittags zu beruhigen, warmes Essen.
Und im Mammut keinen Kampf.
Genauso ist es.
Ja, das darf man nicht unterschätzen tatsächlich. Nee. Eine warme Mahlzeit am Tag, was das positiv für die Stimmung ist. Ne?
Das ist so. Ja, dann und das passt einfach. Da ist keiner, es ist natürlich anstrengend, ja, aber es ist nicht so, dass die Leute abends oder nach ein paar Tagen anfangen zu jammern. Die freuen sich, die haben Bock, die kommen auch jedes Jahr von sich selber wieder. Also da brauchen die nicht anrufen.
Mhm.
Und das ist halt so das Highlight des Jahres.
Mhm. Wie lange lagert ihr aus? Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr so Januar, Februar, glaube ich, ne, anfangen.
Letztes Jahr sind die letzten Kartoffeln im August raus. Ja. Dann hatten wir 4 Wochen Zeit, sauber zu machen.
Mhm.
Und dann ging das weiter, ne? Kam die neue Ernte schon.
Und wie belüftet ihr? Also was, wie soll ich sagen? Also ihr habt wahrscheinlich dann ja auch, müsst ihr haben, eine Kühlung. Oder jetzt im Winter machst du das dann auch mit nachts mit kühler Luft noch und schaltest die dann später zu? Oder wie läuft das da?
Genau. Also wir haben Unterflurlüftung. Die gesamte Halle ist unterkellert.
Mhm.
Ne? Und weil wir lagern ja alles lose, ich habe ja keine Kisten. Es wird alles, es ist ein Riesenhaufen, wenn du so willst. Mhm. Der wird von unten gelüftet. Und jetzt im Winter ist natürlich schön, da nehme ich die kalten Nächte mit, fahre Frischluft rein und versuche auch so lange wie es geht, die Kühlung auszulassen, weil ich bin da echt so ein Sparfuchs. Mhm. Ne, weil wenn du ohne Kühlung fährst, brauchst du halt nur die Lüfter, ne? Und nicht noch das Kühlaggregat und. Ja, und dann geht das dann im Sommer los, dass wir die Kühlung dann zuschalten.
Mhm.
Ja, da gehe ich aber auch so, denn ich lage eigentlich bei 6 Grad, aber dann im Sommer, je mehr Monate wir kommen, umso wärmer wird es. Ne? Halle ist ganz, ganz normal, aber versucht das lange möglichst kalt zu halten.
Wie sind Pommes-Kartoffeln so bei der Empfindlichkeit beim Verladen? Also wir zum Beispiel machen die Kühlung dann bei den Chips-Kartoffeln und so auch immer vorher schon aus, dass die ein bisschen wärmer werden, weil die Knolle so an sich dann auch empfindlich ist. Ist es bei Pommes ähnlich?
Das ist ähnlich. Ich lege, also die sind ein bisschen robuster, was das angeht. Ich mache die zum Beispiel nicht warm, weil die aber bei mir auch direkt, die sind 2 Stunden später fertig in der Tüte. Ne?
Ah ja, okay, klar. Mhm.
Also die gehen hier auf den LKW und dann zack hoch und weg.
Mhm.
Aber die Spiele kenne ich halt mit warm machen auch, noch aus dem Speisebereich, aber wir brauchen das durch die kurzen Wege und die Verarbeitung. Ne?
Ja. Aber das geht dann auch alles mit LKW dann in die Fabrik, oder? Oder fahren alles, dann auch Landwirte mit dem
Nein. Das geht alles hier. Ich bin die Anlaufstelle für die Landwirte und hier geht das dann direkt auf LKWs und weg.
Mhm.
Also wenn wir richtig stramm dran sind, dann schaffen wir im Dreischichtsystem so 60 Autos am Tag zu laden.
Boah, okay. Ihr ladet dreischichtig dann auch manchmal, oder wie?
Ja, 24 Stunden, ja.
Boah. Und ihr ladet alles mit einem Teleskoplader, glaube ich, habe ich mal bei dir gesehen. Oder habt ihr auch so ein Fahrgerät da,
so ein Fresser hatten wir früher mal.
Ja.
Da war auch lange, lange in den Köpfen, das ist das schonendere Verfahren und die Kartoffel wird nicht gequetscht. Und da hat, wo ich den Betrieb übernommen hatte hier, gab es auch immense Diskussionen mit unserem Rohwaren-Gutachter. Aber wir haben dann Versuche gefahren und es ist tatsächlich mit den heutigen Schaufeln, wenn du die so ein bisschen schön mit runden Kanten machst, ja, vernünftig lädst und so, hast du keine Menge da mehr drin als ein Fresser.
Und Leistung ist auch vergleichbar, oder?
Nee, Leistung ist mit einem Teleskoplader wesentlich schneller.
Schneller sogar? Echt?
Ja. Ja, wir hatten jetzt die letzten Tage, weil viele spontane Verladungen kamen, haben wir zum Teil Bandwagen so direkt mit der Schaufel vollgeladen, ne? In den Haufen, Schaufel voll, oben in den LKW und ab.
Echt? Oh.
Ja, Viertelstunde, ein LKW, 27 Tonnen.
Und wie macht ihr das sonst, wenn ihr nicht direkt mit dem Teleskoplader draufladet?
Dann haben wir noch eine Strecke, also zum Enterden dann, da ist dann noch ein Bunker zwischen, also so ein Schüttbunker. Und dann geht das über Bänder. Also wenn ich das so raushöre, entschuldigt mich, wenn ich ein bisschen fies von der Seite komme, aber folgt ihr mir gar nicht, oder
seht ihr natürlich, das? Natürlich. Aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle Zuhörer, ich versuche ja schon, weil ich schon viele Dinge weiß, weil natürlich gucke ich da auch ganz gespannt sowieso als Kartoffelbauer schon dreimal mit zu, aber ich versuche ja auch immer Fragen zu stellen, ne? Wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle das immer schon wissen.
Nein. Also ich glaube, die Leute wissen, dass wir uns sehen können, ne?
Ja, ich glaube schon. Also ja. Also große Empfehlung an der Stelle natürlich. Und das war ja auch das Witzige. Seitdem du bei Social Media unterwegs warst, habe ich ja auch so viele Nachrichten wie nie zu Kartoffeln bekommen. Deswegen haben wir zum Beispiel das eine Video auch zusammen gemacht, weil so viele mich dann auch gefragt haben, warum steht jetzt da beim Kartoffelmax keiner auf dem Roder und sortiert? Und warum macht der das nicht in Kisten? Und wurde da so verglichen und gefragt und die Unterschiede festgestellt. Und ja, aber das ist ja nicht zu vergleichen. Wir beide, da liegen ja Welten und Hektar und Tonnen dazwischen.
Ja, das sind halt auch verschiedene Richtungen, ne?
Ja, das auch, ja klar.
Aber das war zum Beispiel, wo du es jetzt ansprichst, das war so ein Grund, warum ich damit überhaupt angefangen habe. Dieses Social-Media-Ding, ne? Um die Leute einfach aufzuklären, um so dieses zu schaffen, wo kommt eigentlich mein Essen her, ne? Mhm. Also das war tatsächlich bei mir und natürlich wurde ich von Hannes und Jan damals gepusht, ne? Die...
Ja. Klar. Aber es ist ja wirklich, wie du schon sagst, Max, dieses Thema Industriekartoffeln, das haben ja viele, wissen das ja gar nicht, dass das so ein Unterschied. Also ich habe auch als Ernthelfer immer auf einem Betrieb gearbeitet mit Industriekartoffeln und dass es da so große Unterschiede sind in dem Produktionsablauf, sag ich mal, zwischen Speisekartoffeln, die nachher irgendwie bei Aldi in der Tüte sind oder bei Edeka oder wo auch immer, oder die halt irgendwo bei Avico nach einer Pommes im Gefrierschrank sind, also was da für Unterschiede sind, das ist ja vielen Verbrauchern überhaupt in gar keinster Weise bewusst. Ne? Das ist ja auch, ich weiß, das habe ich ja auch schon mal im Podcast erzählt, dann sind da irgendwelche Leute, die sammeln noch die Kartoffeln auf vom Feld, ja, ne? Industriekartoffeln, und dann kommen die irgendwie später, kommen die dann nochmal und sagen, die hätten gar nicht so gut geschmeckt, als sie die so gekocht haben für Sonntags beim Braten. Da habe ich gesagt, das ist ja auch nicht das Richtige, ist ja auch nicht die richtige Kartoffel dafür, da hättest du vielleicht besser Kartoffelpüree rausgemacht. Ja.
Also da gibt's eine Anekdote zu. Ich habe ja hier auch direkt an Hildesheim manchmal Flächen im Anbau. Ne?
Ja.
Und die Flächen, da war einer, der hat so eine ganze Reihe am Dorf, das waren so 100 Meter, hat die übers ganze Jahr immer so weg. Ne? Und wir kommen zur Ernte. Was ist das denn? Mhm. Ja, und dann kam der tatsächlich und sagte dann so, was war denn mit den Kartoffeln? Was haben sie denn da gemacht? Wieso, ne? Da hat er dann auch zugegeben, dass er die so weggenommen hat, ohne zu fragen, genau.
Echt?
Ja.
Und beschwert sich noch, gut, ey.
Ja, er hätte dann den Rest jetzt da hinten hingekippt, weil er konnte gar nicht essen. Ja, die werden immer so, die gehen natürlich durch die hohe Stärke, gehen die einfach, die zerfallen.
Ja.
Ne? Die,
ja.
So, naja.
Wahnsinn.
Also, dann hast du ihm erstmal eine Rechnung geschickt dafür.
Ja, der Landwirt war nicht, der war richtig sauer, ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Berechtigterweise, ja.
Ja, also, das sind so Sachen. Da könnte ich jetzt noch wieder 4 Stunden mit euch erzählen, was man so alles erlebt in einer Ernte hier, ne?
Das glaube ich wohl.
Ja, gerade wenn man Umkreis da von 50 Kilometer oder wenn die weiteste Fläche 50 Kilometer, dann siehst du ja noch richtig was. Und hast unterschiedliche Dörfer und so, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, unterschiedliche Charaktere hast du hier, und Kartoffelanbau ist ja ein sehr emotionales Ding. Das ist ja nicht so wie so ein Getreide oder, ne? So, und 17 war das hier so, da hat das ja nur geregnet. Ne? Da konnten wir 10% meiner Anbaufläche, damals 75 Hektar, nicht ernten. Kamen wir nicht drauf. War abgesagt.
Ja.
Da war das hier mit fast Schlägerei und allem. Und
Ja, kann ich mir vorstellen.
Das war, ne? Aber ansonsten, wie gesagt, ich liebe meinen Job, ich liebe meine Partner hier vor Ort. Mir macht das einfach unendlich Spaß, auch dieses Gegenseitige. Und für mich ist das wirklich die Erfüllung. Ich muss dazu natürlich sagen, Grüße gehen jetzt auch mal raus an meine geliebte Frau, weil die hält mir bei den ganzen, im Frühjahr, Pflanzsaison, brauchst du mich nicht ansprechen, und Herbst dasselbe. Das weiß sie aber auch. Ja. Und da hält die mir echt den Rücken frei, sonst wird das nicht gehen.
Ja, das ist das glaube ich. Also, wenn ich mir dazu anhöre, dann morgens, ich weiß ja nicht, wie lange ihr einlagert, wenn du morgens um 5 Uhr weg bist und den ganzen Tag da was um die Ohren hast und abends geht der wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange lagert. Ja,
manches Mal, wenn es richtig blöd läuft und wir haben noch Probleme, ich repariere hier auch selber viel auf dem Hof, dann bist du 22 Uhr zurück, ne? Mhm.
Ja.
Ja, aber bei der ganzen Geschichte, ich kann natürlich meine Kids auch immer mitnehmen. Wenn ich im Sommer unterwegs bin im Feld, nehme ich die immer mit raus. Ne? Die sitzen dann bei mir mit dem Firmenauto und dann gucken wir uns die Bestände an. Ne? Hm. Das ist dann halt die andere Seite, wo es was dann schön ist. Ne?
Ja, das ist schön, ja. Dann kennen die sich also auch schon gut mit Kartoffeln aus und Bestandsführung.
Ja, die große ist 8 auf jeden Fall.
Die kann schon alle Knollen von der Größe kategorisieren und so. Ja,
das noch nicht, aber die kann... Sie kann in der Blüte kann sie schon die verschiedenen Sorten erkennen. Das ist ganz cool. Da bin ich schon richtig stolz drauf.
Cool. Das ist wirklich, das ist so schön. Wenn man dann so ein bisschen von seiner Passion dann weitergeben kann, finde ich, ist immer schön.
Ja. Und gibt es dann im Hause Kartoffelmax auch täglich Kartoffeln zu essen? Oder sagst du dann auch, nee, jetzt habe ich mal genug von Kartoffeln? Oder isst doch, du nur Pommesform?
Doch, tatsächlich, in allen Variationen. Täglich, ja. Also ein bisschen. Ne?
Ja.
Und das Witzige ist, mein Lütter, also der... In der Krippe, die schmecken ihm nicht, die Kartoffeln, die isst er nicht. Da lachen die Leute schon immer, die Erzieher, und sagen, haha, der Sohn von Kartoffelmaxe und der isst keine Kartoffeln.
Aber das haben wir auch schon mal hier, glaube ich, besprochen. So große Abpackbetriebe, die dann so, weißt du, die kriegen ja in der Krippe dann manchmal, die machen ja keine frischen Kartoffeln, sondern sind ja irgendwelche da geschälte Kartoffeln, die irgendwie halb, ich habe muss ich auch ehrlich sagen, in der Mensa, an der Uni, die Kartoffeln auch nie gemocht und ich esse eigentlich richtig gerne Kartoffeln, aber die schmecken einfach nicht. Das
ist ganz anderes, ja.
Ja.
Oder auch aufgewärmte Kartoffeln. Also ja, Bratkartoffeln ist eine Sache, aber wenn man wirklich so eine normale Salzkartoffel nochmal aufwärmt, geht gar nicht.
Nee, das finde ich auch. Also da muss ich für deinen Kleinen mal eine Lanze brechen. Also das ist schon berechtigterweise, das hätte ich vielleicht nicht so gerne mag, würde ich jetzt
mal sagen. Ja, du, aber ne, wenn wir dann immer, es gibt ja einen einschlägigen Pommesladen, den wir halt auch beliefern, wenn wir da dran vorbeifahren, dann ist einfach Pommes. Ja.
Ah, cool.
Schön.
Ja, was ist denn jetzt, wenn man dein Lieblingspommesgericht würdest du, dein Lieblingspommesgericht, keine Frage. Dein Lieblingskartoffelgericht, was wäre das denn, Max?
Oh, das ist und bleibt tatsächlich die Pommes an sich. Eine schöne Pommes, nicht den feinen Cut, also den dünnen,
ja.
Auch nicht die Wedges, die großen, sondern einfach diesen normalen Cut. Herrlich. Das ist halt, ne? Die Erinnerung kommt zurück. Sommer, Badeanstalt, Schützenfeste. So.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Kartoffel. Sind alle Industriekartoffeln am Bau, die ich kenne, wenn die im Restaurant sind. Ne? Ich bestelle, muss ich sagen, immer Bratkartoffeln. Und die bestellen alle immer Pommes. Immer Pommes. Keine Kroketten, keine Bratkartoffeln, nichts. Immer werden da Pommes bestellt. Egal zu welchem, wozu auch, zum Braten oder so, dann werden da Pommes bestellt oder so. Dann, ja,
und es ist so, die heutigen, nochmal jetzt zum Abschluss so, ne, die heutigen Heißluftfritteusen, die können das auch schon gut. Und wir haben auch in der Produktion extra gute Möglichkeiten, Ofenpommes fertig zu machen. Aber das Beste, und das ist das, was ich zu Hause auch noch habe, ist eine Fritteuse mit Fett.
Ich wollte dich gerade fragen, ob ihr zu Hause dann Pommes auch selber macht. Ja.
Ich habe von meiner Frau zu Weihnachten so eine Quetsche gekriegt. Da kannst du eine geschälte Kartoffel rein und dann hast du fein oben die Pommes raus.
Ja.
Kinderliebens ist ein super Gag am Wochenende und schmeckt nochmal umso besser. Und dann aber belgisch, ne? Anfrittieren, abtrocknen, nochmal.
Ja.
Und ordentlich Salz. Bei mir muss ja auch immer gut Salz drauf sein.
Ja.
Und wenn wir jetzt dann noch die nächste Frage klären, wenn du jetzt da so eine leckere Pommes-Deal gemacht hast am Wochenende in deiner Fritteuse, was würdest du denn dann, wenn du dann noch den Grill anschmeißt, gibt's dann dazu Kotelett oder gibt's dann dazu ein Würstchen?
Dann gibt's Steak dazu.
Ja gut, ja, stimmt. Gut. Mit deiner Vergangenheit hätte ich auch auf das Steak tippen müssen, ja. Also du bist nach wie vor dann noch so ein Steak-Fan dann aus
deiner Zeit. Das ist meine Frau, die macht bei uns auch den Einkauf und die ist halt sehr, sehr Lebensmittel verliebt. Die achtet wirklich drauf, dass wir nur das Gute kaufen. Und du kannst nicht jammern und meckern, du musst dann auch, ne? Guten Beispiel voran, sagt sie immer.
Sehr gut.
Ja. Deswegen gibt's halt, weil wir hier auch Rinderbauern haben und ich schlachte ja auch noch selber, versuchen wir wirklich so das Beste von zu machen. Ne? Mhm.
Schön. Ja, klingt sehr cool. Man merkt auf jeden Fall, dass du so eine richtige Passion dafür hast. Einmal für das Cowboy-Leben und tatsächlich auch für die Industriekartoffeln oder für deinen Job da in eurer Anbaugenossenschaft oder Gemeinschaft oder wie man das auch immer jetzt nennt. Finde ich cool.
Ja. Ja, und dann, ja, weiß ich nicht, das hat sich bei mir so, mein alter Lehrherr hat immer gesagt, Max, wenn du gut sein willst, dann musst du dich reinhängen. Hm. Und das mache ich.
Ja, das sieht man ja auch jeden Tag bei Instagram, oder nicht jeden Tag, aber oft bei dir bei Instagram, wie du dich dann reinhängst und was du so alle machst und wie lange und wie viel und so.
Das ist beeindruckend. Ja, und da möchte ich nochmal, wenn ich kurz noch darf, viele fragen, oh, und so viel Zeit, wie machst du das bloß, ne? Und ja, das Einzige, was wirklich Zeit kostet, ist das ganze Aufnehmen bei mir. Also dieses beim Arbeiten mal eben aufnehmen, das ist bei mir der größte Part. Das sind dann 5 bis 10 Minuten am Tag. Mehr ist es auch nicht. Ja. Weil das Schneiden geht ziemlich schnell. Also das mache ich dann, ich habe noch ein Büro zu Hause, ne? Gekachelt, da sitze ich dann und schneide dann.
Ja, cool. Ja, aber du machst das ja und deine Videoaufnahmen machst du ja schon immer auf deinem coolen Betriebsfahrrad, ne? Vielleicht kannst du die Geschichte nochmal erzählen. Das ist doch so ein, wenn ich das richtig überhaupt weiß, das ist doch so ein pinkes Fahrrad.
Ja.
Wie kommt das denn
also, dazu? Dann muss ich, also wir haben hier ein sehr, sehr geiles Betriebsklima. Ne? Meine Kollegen und ich und wir arbeiten hier Hand in Hand. Und die können auch mit meiner Frau sehr gut. Naja, und die hatten irgendwie im Internet mal, weiß ich nicht, gefühlt 50 Liter pinke Farbe gekauft. So.
Ja.
Und die haben ja nicht nur mein Fahrrad hier pink gemacht, sondern ich habe ja auch noch eine Toilette, die sie komplett pink gestrichen haben. Ne?
Eine Toilette?
Ja. Ich kam aus dem Sommerurlaub wieder und meine Frau war so unruhig und sagte, Mensch, du musst doch mal rüber in die Firma. Ich sage, nee, ich habe doch jetzt noch... Ich sag, du sollst, ne? Nee, geh mal gucken rüber in die Firma. Und ich denk, was ist denn mit dir, ne? Ja. Dann hatten die meine Toilette hier, also die Betriebstoilette hier, die ist halt komplett in pink mit einem Einhorn-Toilettendeckel und an der Wand hängen überall Bilder von allen Erntehelfern, Bekannten und die dann so machen, weißt du, Daumen hoch und mir die Daumen drücken.
Aber wieso denn pink? Also ist pink deine Lieblingsfarbe oder wie kam es dazu?
Ich weiß es nicht, wie die darauf kamen.
Ah, schön, ne?
Ja, also sehr wild hier manchmal.
Aber so.
Aber das macht es doch aus und das braucht man ja auch einfach sowas. Das sage ich ja auch immer wieder. Also das Betriebsklima muss stimmen, man muss Spaß haben bei der Arbeit und alles andere ist dann auch schon fast in Anführungszeichen Nebensache. Also dafür sind wir alle viel zu viel mit unserem Job verheiratet, verbringen viel zu viel Zeit damit und da muss es auch Zeit für Späße sein und das gehört auf jeden Fall dazu.
Das ist so, ja.
Ah, cool. Ja, dann würde ich sagen, Max, außer Carina natürlich hat noch eine Frage. Meine Fragen sind alle geklärt, die ich mir so in meinem Kopf zurechtgelegt hatte. Also deswegen.
Meine Fragen sind soweit auch geklärt. Wir nehmen natürlich immer gerne die der Zuhörer noch entgegen, falls da im Nachgang noch was kommt. Aber ansonsten für mich alles klar soweit.
Sehr schön.
Ja, Max, dann vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast in deiner aufregenden Zeit. Wir drücken dir die Daumen für die nächsten Tage und Wochen, was dann noch so im Privaten dann los sein wird. Und vielen Dank, dass du dabei warst, Max.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Danke, Max, und alles Gute euch.
Ja, Carina, jetzt haben wir ja wieder eine gute Stunde mit Max gesprochen. Ich muss sagen, mir war das gar nicht so bewusst tatsächlich, dass er so in Kanada so lange war und da so intensiv auch gelebt und gearbeitet hat. Und ich habe mich da wirklich mit dieser Serie, wir nennen den Namen jetzt einfach weiterhin nicht, der Serie, jeder kann ja mal rausfinden, welche Serie gemeint ist, wie viele Parallelitäten es da gibt. Das war für mich sehr erstaunlich, weil ich die Serie gerade gucke, ab und zu, wenn ich dann mal Zeit dazu habe. Und man fühlt sich da, wie gesagt, ziemlich abgeholt von dem Erzählungen, die Max hatte und die dann so in der Serie davor kommen. Und natürlich auch das ganze Thema Kartoffeln, besonders Industriekartoffeln, das finde ich auch mal sehr spannend, auch wenn es sehr speziell ist, aber vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer jetzt ja dadurch nochmal so einen anderen Blick darauf oder nochmal neue Sachen kennengelernt, was da so für Besonderheiten sind. Ja, das waren so die Besonderheiten.
Deine Ahas.
Meine Aha-Fact. Und natürlich, was ich wirklich sagen muss, grundsätzlich, egal ob es jetzt Kanada war oder der Betrieb, wo Max arbeitet, da merkt man einfach bei Max auch, dass er mit sehr viel Herzblut und Engagement dabei ist, oder?
Ja, voll. Und deswegen habe ich mich ja auch gefreut, dass er mit dabei war oder war auch einer meiner Wunschkandidaten für einen Podcast, ja. Weil wir teilen natürlich die gleiche Leidenschaft mit Kartoffeln, wenn es auch, wie gesagt, so direkt nicht vergleichbar ist. Aber ich fand es auch total spannend, dass wir auch so lange tatsächlich über seine Zeit in Kanada gesprochen haben. Also ich gucke die Serie, deren Namen wir nicht nennen, nicht. Aber ich habe mich trotzdem total, ja, kann ich nochmal, wenn ich Zeit habe. Ich habe mich trotzdem total abgeholt gefühlt auch und war gefühlt in Kanada und habe wieder als Cowboy gesehen. Also war für mich auch nochmal spannend, weil gerade wir haben uns ja auch auf einigen Veranstaltungen schon gesehen und wir haben uns natürlich schon oft auch im Privaten oder so dann über Kartoffeln und Co. ausgetauscht. Aber das war halt eben eine andere Seite, die ich noch nicht so intensiv von ihm kannte und das war auch schön darüber mal. Oder generell, wie gesagt, ich ziehe auch immer vor jedem meinen imaginären Cowboy-Hut, der vor allen Dingen in dem Alter mit so jungen Jahren dann sagt, ne, so hier, ich packe jetzt meine 7 Sachen und ab da. Und mir war das auch nicht bewusst, also ich wusste, dass er in Kanada war, aber mir war das auch nicht bewusst, dass er noch so jung war und dass er auch tatsächlich 2 Jahre da war. Das ist ja schon einiges und finde ich einfach immer wieder spannend zu hören und so, ja, generell der Werdegang, ne? Also was alles so draus werden kann und auch immer wieder spannend, dass einige zu Schulzeiten dann, also ich meine, da kennt, glaube ich, auch jeder irgendwen, vielleicht auch sich selbst, der sagt so, nee, auf Schule habe ich jetzt keinen Bock mehr und erstmal was ganz anderes, ja, aber man dann trotzdem im besten Fall vielleicht über, in Anführungszeichen, Umwege, die einen aber ja vielleicht auch genau dahin führen, wo man dann am Ende landet, dann doch irgendwie aus jedem noch was wird, ne? Und das ist halt auch immer schön, die Umwege dann so mit erleben zu dürfen.
Und auch, dass wenn jeder dann irgendwie diesen Weg auch braucht, erstmal was anderes zu machen und dann vielleicht doch zu der Erkenntnis zu kommen, wie du schon gesagt hast, dass man doch vielleicht sich nochmal irgendwo hinsetzt und nochmal ein Schüppchen drauflegt, was irgendwie die Fortbildung angeht, aber dass man dann erst das zu schätzen weiß, dass man die Möglichkeit hat, sowas zu machen. Also, verstehst du, was ich meine? Dass man irgendwie dann erst die Augen geöffnet bekommen muss, dadurch, dass man mal 2 Jahre irgendwas anderes machen durfte und seine Lebenserfahrung, das ist natürlich auch ein Riesending für die Lebenserfahrung, wenn so ein 19-Jähriger dann für 2 Jahre weg von allem, von der Familie und so dann ist und so, da stelle ich mir schon, davon profitiert man halt sein ganzes Leben. Ne?
Ja, aber ich habe dann auch so mal einen Vergleich, der dann so, während er erzählt hat, und ich dann nochmal nachgefragt habe, dann habe ich dann auch so kurz mich damit verglichen, dachte so, ja, da habe ich irgendwie auch gerade Abi gemacht, ne, und wusste irgendwie auch ja nicht so ganz auf den ersten Anhieb wohin. Und ja, und das finde ich dann immer so spannend, wenn man dann sieht, dann ist da jemand schon so in der großen, weiten Welt, was, sage ich ganz ehrlich, was für mich zu dem Zeitpunkt zumindest, also hätte ich mir, glaube ich, für mich nicht vorstellen können. Deswegen immer Respekt davon.
Ja, cool. Ich glaube, das war wieder eine spannende Folge, ohne uns selber loben zu wollen, aber
Ach Johannes, so ein bisschen Eigenlob.
Schade. Also ich fand sie zumindest sehr spannend. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder Feedback, dann immer gerne her damit. Wir versuchen das dann mit Max zu klären oder ihr fragt ihn einfach direkt. Und wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass du dabei warst, Carina. Nochmal vielen Dank an Max, dass der dabei war. Und ich wünsche euch allen
Vielen Dank an seine Frau, dass sie durchgehalten hat.
Ja, genau. Vielen Dank
also an seine Frau. Alles Gute an der Stelle nochmal euch.
Und ja, bevor du jetzt weiterredest, Carina, muss ich noch schnell sagen, das letzte Wort überreiche ich natürlich dir.
Das musst du natürlich noch sagen, genau. Ja, ich bedanke mich natürlich auch wie immer bei allen Zuhörern. Hoffe, euch hat die Folge, die ja auch nicht nur von mir, sondern auch von einigen Followern, weiß ich schon, gewünscht war, mit Kartoffelmax gefallen. Und ja, wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback und hören uns ansonsten in 2 Wochen wieder. Bis bald.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört.
Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.